Ich begrüße herzlich zur Nachmittagsabteilung der SIGINT, dritter Tag. Wenn ich diesen Raum so anschaue, ein bisschen Schwund gab es zu den letzten Tagen. Aber wir dürfen die restlichen harten Verbliebenen und die neu dazugekommenen vielleicht auch herzlich begrüßen. Das bin ich, der Sebastian und der Peter. Und wir vertreten eine Diskussionsgruppe aus Nürnberg. Und wir diskutieren halt ein bisschen über Politik und was wir so an Staat und Gesellschaft verbessern wollen. Und heute tragen wir ein bisschen darüber vor. Wir haben hier ein schönes Bild von dem Panorama in Köln. Das ist leicht verändert, vielleicht erkennt es jemand. Was es damit auf sich hat, seht ihr nachher. Jetzt gibt es erst eine kleine Einladung vom Peter und dann kommen ein paar unserer Inhalte.
Also eigentlich wollte ich mit meiner Einleitung so relativ was Theoretisches erzählen, aber als wir dann in Köln angekommen sind, da lag dann in der Hotellobby hier von diesem, naja gut, es ist auch ein konservatives Blatt, aber da lag dann hier auch zum Anlass der Feier der Bundesrepublik so ein Artikel von dem Paul Kirchhoff aus, der ja auch der ja auch in der letzten Bundestagswahl so eine recht prominente Stellung in der CDU ja eingenommen hatte im Steuerkonzept. Also jedenfalls, da behauptet er einige meiner Meinung nach ganz absurde Dinge und deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt das vielleicht nochmal aufzugreifen. Also, was er denn hier sagt, ist, es wurde ja nie über das Grundgesetz abgestimmt, aber das sei auch gar kein Problem, denn das deutsche Volk sei ja schon längst verfasst gewesen als Volk, bevor es eine Verfassung oder ein Grundgesetz gegeben hätte oder so etwas. Und ich weiß nicht, wenn ich sowas höre, das ist halt irgendwie so absurd. Was soll denn das sein, dieses Volk, das es da schon gibt? Und wenn man halt so argumentiert, dieser Körper existiert und der muss eine Verfassung haben und diese Verfassung hat ein Recht, weil es diesen Körper gibt und das leitet sich daraus her, naja, dann können doch keine Grundrechte für den Einzelnen dabei rauskommen, die dann letztendlich wirklich durchgesetzt werden und die individuelle Freiheit garantieren. Dann ist der Einzelne immer nur definiert, als was er beitragen kann zu diesem ominösen Volk, dem er angehört. Also nur das nochmal so als Einstieg, ich denke. Naja. Wer macht uneheliche Beziehungen? Na, was heißt Volk? Also ich würde ja den Begriff Volk ganz streichen, aber gut. Aber ich finde, das ist schon wichtig, weil das Volk konstituiert sich doch erst, wenn es die Verfassung gibt. Ich meine vorher, ja, die Leute, aber nicht das Volk als irgendwie Einheit oder sowas. Wenn ich von, würde ich nicht sagen. Was, wo? Ja. Ja, das ist aber meiner Meinung nach ein bisschen anderes Thema, weil wenn man diese Rechts. Ja, okay, das muss man aber zusagen, aber hier wird ja nur vom Volk geredet.
Es soll eine Mischung werden, das wäre uns am liebsten.
Naja, gut, wie gesagt, das kam eine Frage, wir haben beantwortet, finde ich eigentlich ganz okay. Ich kann natürlich auch einfach nicht darauf reagieren, wenn jemand was sagt und mein Zeug weitererzählen. Also gut, dann versuchen wir mal. Gut. Also jedenfalls, dieses Ganze zielt schon auch auf etwas hin, weil ich dachte, ich habe es auch deshalb vorgetragen, weil ich dachte, dass es exemplarisch ist, vielleicht für unsere Herangehensweise, für unsere Denkweise. Wir versuchen eben immer vom Einzelnen auszugehen und ich denke, alles, was danach kommt und gerade jetzt auch der erste Punkt, der lassen sich vielleicht in dieser Hinsicht ein bisschen besser verstehen. Also, aber dann gehen wir mal an. Hier steht es auch nochmal. Und wie gesagt, wir glauben eben, wir denken das eben noch ein bisschen weiter. Jetzt bekommt man eben die Staatsbürgerschaft. Also ich habe die ja zum Beispiel bekommen, weil ich halt hier geboren wurde und weil meine Eltern sie schon haben. Und auch das ist ja ein bisschen ein seltsames Konstrukt. Ich meine, warum bin ich eigentlich Deutscher? Ich denke, man sollte oder wir denken, dass man die Staatsbürgerschaft erst erhalten sollte, wenn man sich irgendwie erklärt, wenn man eine vernünftige, bewusste Entscheidung treffen kann, sich einem Volk anzuschließen. Oder ja, jetzt habe ich selbst das Wort Volk verwendet, jetzt habe ich mir natürlich in meine Falle geredet. Wenn man sich einem Staat anschließen kann, wenn man sich irgendwie diese Verfassung, die Gesetze, das Recht verstehen und dem zustimmen kann. Man sollte das nicht einfach von Geburt an übergestülpt bekommen. Und gleichzeitig sollte es auch die Möglichkeit geben, individuell aus dem Staat auszutreten. Natürlich mit gewissen praktischen Beschränkungen. Es ist natürlich, man braucht natürlich ein gewisses Maß an Autarkie, die man bereitstellen muss, um effektiv sich vom Staat abtreten zu müssen. Man kann nicht in seiner Eigentumswohnung sitzen und sagen, ich erkläre jetzt hier mein eigenes Hoheitsgebiet und trenne mich vom Staat ab. Das geht ja schon praktisch nicht, weil ich tatsächlich dann in jeder Zeit von der Infrastruktur, die mir der Staat zur Verfügung stellt, an Wasser, Strom, all diese Dinge vollkommen abhängig bin und mich überhaupt nicht bewegen kann, ohne eben auf die anderen angewiesen zu sein. Aber schon in einem kleineren Maß, wenn ich ein kleines Stück Land habe, mit ein paar hundert Leuten, dann kann ich theoretisch schon eine, ja. Zum Beispiel. Aber selbstverständlich kann das auch der Autonomalverbraucher. Also ich meine, es ist nicht so teuer, sich einen Bauernhof zu kaufen und sich mit ein paar Gleichgesinnten zusammenzutun. Ja. Ja. Ja, zum Beispiel. Also wir machen da nicht mit, aber wer das will, der soll es halt machen. Ich meine, und der soll halt einfach mal ausprobieren. Ich meine, wir schreiben ja auch hier Experimentalpolitik. Das ist ein bisschen der Sinn. Die sollen halt einfach mal ausprobieren, was sie halt so vorschlagen an Verfassung, an Recht, wie sie das durchsetzen sollen. Und dann sehen wir, ob es funktioniert oder nicht. Anstatt dass wir von vornherein alle unter eine Haube zwingen und es überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich auch zu entwickeln. Weil jede Diskussion, jede politische Diskussion, die stattfindet, die findet immer auf einem so theoretischen, wenn man etwas wirklich Neues vorschlägt, dann findet es auf einem so theoretischen Niveau statt, dass es immer abgewürgt werden kann mit dem Argument, das funktioniert ja doch nicht. Und damit man eben so im Kleinen mal ein bisschen was ausprobieren kann, braucht man eben so etwa irgendwie ein Sezessionsrecht, ein individuelles Sezessionsrecht im Extremfall eben. Ja, bitte. Also die Frage war, ob es nicht viel besser wäre, anstatt so ganz viele kleine Staaten zu haben, so eine Staats-Sandbox zu haben. Also du meinst da so ein virtuelles Simulationssystem, oder? Naja, aber das ist halt ganz kritisch, weil dieses Gebiet, und das würden ja wahrscheinlich alle Leute mit ganz verschiedenen Ideen hinkommen. Da würden ja wahrscheinlich irgendwelche Leute hingehen wollen, die einen marxistischen Staat haben wollen, und andere würden hingehen, die sagen, wir wollen was haben, was ganz stark. Wie bitte? Ja, gut, aber dann wird es ganz schnell knapp. Und dann gibt es auch sofort zwischen den Leuten Streitigkeiten, wer jetzt da welches Stück hat und welches besser ist. Deshalb denke ich. Naja, gut, also alle würden das ja sehr wahrscheinlich nicht machen. Also dagegen spricht meiner Meinung nach, also der deutsche Michel, ich glaube nicht, dass du wirklich jetzt innerhalb von ein paar Jahren 10.000 Staaten hättest. Aber wenn du jetzt vielleicht 100 so Kleinstaaten in Deutschland hättest und der große Gesamtstaat nicht sofort anfängt, die zu unterdrücken, dann funktioniert es meiner Meinung nach schon. Staatsvolk und Staatsgebiet normalerweise. Nein, nicht unbedingt ein Staat braucht, auf jeden Fall ein Staatsvolk und ein Staatsgebiet zunächst einmal. Aber eine Armee ist nicht unbedingt konstitutionell notwendig für einen Staat. Es gibt auch jetzt Staaten, die keine Armeen haben. Also das ist einfach nicht richtig. Ja, gut, aber wir hatten das unter ganz anderen politischen Bedingungen. Also vor dem Reichsdeputationshauptschluss gab es ganz sicher kein Internet und da gab es auch. Naja, gut, also aber solche Dinge wie Internet, die bedingen ja auch immer die Staatsformen. Also vieles, was heute denkbar wäre, es gab keinen Marxismus, diese Theorie wurde ja erst später entwickelt, die waren damals noch gar nicht denkbar, konnten also auch noch nicht ausprobiert werden. Ganz abgesehen davon hatte man dort ja keinen wirklichen Freiheitsrecht, sondern dort gab es ja auch wieder ein Feudalsystem, in dem eben die einzelnen Feudalherren eben auch schon Leibeigene hatten. Und gut, es gab dann zwar seit dem Augsburger Religionsfrieden eben das Jus Emigrandi, aber das war ja aus ganz anderen Gesichtspunkten. Trotzdem waren die Leute viel weniger mobil als heute und hatten nicht die Möglichkeit, wirklich ihre eigenen Staaten aufzumachen, sondern nur in bereits bestehende Strukturen sich einzugliedern. Also das ist schon nochmal eine andere Qualität, die wir vorschlagen. Ja, gut. Also, ja, bitte. Also im Großen und Ganzen fangen wir an, also die Frage war, wie das funktionieren würde und ob das nicht alles so auseinanderfallen würde und das Zusammenleben völlig unmöglich würde, sehr schnell, weil jeder sein eigenes inkompatibles Süppchen kochen würde. Darf ich das so zusammenfassen? Okay. Die Sache ist die, wir fangen ja nicht im luftleeren Raum an. Wir haben ja einen Staat und viele Leute, die sind ja einigermaßen zufrieden damit. Also es ist ja nicht so, vielleicht hier in diesem Raum relativ wenige, aber es gibt auch eine große Masse, die nicht unbedingt das Bedürfnis hat, zu sagen, dieser Staat ist also wirklich dreckig, wir brauchen sofort was Neues. Und das heißt, wir hätten so ein stabiles Gerüst einfach mal, in dem wir das anfangen können. Ich sehe ein, das würde schnell ins, oder das würde weiterhin Chaos bleiben, wenn man damit in jetzt dem Urzustand, den es ja so, der ja so oft diskutiert wird, anfängt. Da hat man wenig gewonnen, wenn dann jeder seinen eigenen Staat hat. Aber wenn man von so einem Gerüst wieder es ermöglicht, dass sich kleine abspalten und eben ihr eigenes probieren, und die sind ja eben von dem Gerüst abhängig, die sind eben von vielen Leistungen, von arbeitsteiligen Leistungen von anderen abhängig. Die können sich also allein praktisch nur wirklich komplett abhalten, wenn ihr Modell also ganz erhebliche Effizienzvorteile bietet. Und das ist eben das, das kann man eben einfach mal ausprobieren. Ich möchte aber, falls, also wir wollen ja auch Diskussionen anregen, ich will das nicht abwürgen. Aber ich will ein paar andere Punkte auch noch ansprechen. Wir haben gleich danach auch noch einen Workshop. Der hat zwar ein bisschen anderes Thema, aber da können wir das Ganze ja auch noch mal diskutieren. Der ist dann im anderen Raum drüben. Ich weiß nicht, also ich richte mich aber auch gerne nach dem Raum, wenn wir jetzt wirklich das weiter diskutieren wollen.
Mach mal weiter, bitte.
Machen wir weiter. Okay, dann mache ich mal ein bisschen weiter. Also als nächstes, es wurde ja hier auf dem Kongress auch schon oft erwähnt, das Wahlrecht, das wir jetzt haben, das basiert letztendlich auch auf solchen Strukturen, die letztendlich aus dem 19. Jahrhundert kommen. Das basiert auf der Technologie des 19. Jahrhunderts und das war der damaligen Situation auch in gewisser Weise angemessen. Wir denken, dass es da wirklich eine ganz grundsätzliche einen neuen Ansatz braucht. Und zu diesem Ansatz muss man allerdings auch bereit sein, ein paar so liebgewordene, althergebrachte Grundsätze des Wahlrechts eventuell sich auch mal von denen zu verabschieden. Wenn man das jetzt in dem Kontext des kürzlich ergangenen Verfassungsgerichtsurteils sieht, über das ja elektronische Wahlen praktisch ausschließt, weil eben dadurch das Wahlgeheimnis effektiv nicht mehr zu wahren ist und das Öffentlichkeitsprinzip, also vor allem das Öffentlichkeitsprinzip nicht durchgängig zu wahren ist, dann sage ich eben Öffentlichkeitsprinzip, aber auch das Wahlgeheimnis muss man eben mal grundsätzlich anfragen. Etwas, was ein Verfassungsgericht nicht tun kann, weil es ja immer nur die Verfassung interpretieren kann. Aber man sollte sich denn überlegen, was passiert denn, wenn man mal auf diese Grundsätze verzichtet. Und dazu jetzt mal ein paar Überlegungen. Also derzeit werden Wahlen und Wahlwerbung, Wahlkampf ja auf einer sehr emotionalisierten Basis gemacht. Wenn man sich anschaut, auch jetzt hängen ja in Köln überall diese Europa-Wahlkampfsplakate herum. Es gibt vielleicht auch solche Veranstaltungen. Auf so einem Wahlkampfplakat, da kann man kein Argument vorbringen. Da kann man ein lächelndes Gesicht zeigen und einen Slogan hinmachen. 5 Millionen neue grüne Arbeitsplätze. Ja, da sagt niemand Nein. Da kann man ja eigentlich nicht Nein dazu sagen. Aber verstehen kann man das Ganze nur in einem größeren Kontext, der dann nur in einer ganz anderen Debattenform, wie sie vielleicht im Internet viel besser möglich wäre als in der realen Welt, durchführen. Gut. Was könnte man also zum Beispiel, wenn man das Wahlgeheimnis jetzt mal in Frage stellt, was könnte man dann an einem Wahlsystem, was könnte man dann verbessern? Man könnte ja dann das Wahlgeheimnis und die, wenn man das anstellt, könnte man seine Stimme jederzeit wieder ändern. Weil ja bekannt wäre, wie man vorher gewählt hat, ist es nicht mehr möglich, nur einmal alle 4 Jahre abzustimmen, sondern eben im Zweifelsfall sogar zu jedem einzelnen Thema. Aber trotzdem kann man, wenn man insgesamt zu einem Thema keine Meinung hat, eine Partei beauftragen, die Wahlen zu machen. Das ist also ein etwas anderes System als Volksabstimmungen einfach zu jedem Punkt durchzuführen. Weil wenn man das wirklich tun würde, nicht jeder hat zu jedem Punkt die Expertise und eine Meinung. Der möchte also grundsätzlich schon eine Partei beauftragen, in den meisten Fällen für ihn seine politischen Ideen durchzusetzen und auch seinen politischen Entscheidungsprozess durchzuführen für ihn. Allerdings eben mit so einem Internetwahlrecht, das eben auch nicht mehr geheim wäre, könnte man eben jemanden beauftragen, aber trotzdem in Einzelfällen eine Entscheidung so abstimmen, wie man sie persönlich für richtig hält. Man könnte also die individuellen Kompetenzen, die ja im Einzelnen in Fachbereichen immer vorhanden sind, optimal ausnutzen. Ja, also das wäre zum Beispiel die Vorteile, die wir hier vorstellen wollen. Ja, also gut. Ja gut. Als nächstes würden wir dann natürlich auch, wenn wir beim Wahlsystem sind, uns ein bisschen mal anschauen, wie denn da jetzt das Parlament wird, welche Aufgaben denn zum Beispiel das Parlament hat. Also wir haben ja jetzt eine Gesetzgebungsfunktion und eine Kontrollfunktion. Die wird derzeit von einem Körper wahrgenommen, von dem Parlament. Und es funktioniert offensichtlich nicht so wahnsinnig gut. Also diese Untersuchungsausschüsse des Parlaments, da ist eigentlich noch nie irgendwas Vernünftiges dabei herausgekommen. Wie wäre es denn, wenn man einfach diese Funktionen trennen würde? Wenn man zwei Parlamente hätte, das eine für die Gesetzgebung und das andere ist nur für die Kontrolle zuständig. Diese Leute in dem Kontrollparlament könnten auch personell viel unabhängiger von der Regierung sein. Die wären nicht daran beteiligt, die Regierung zu wählen. Sie hätten also wirklich auch die Zeit, eigene Ereignisse und einzelne Vorgänge in der Verwaltung zu untersuchen und zu bewerten. Das wäre nur hier mal ein Vorschlag. Da kommt dann ein bisschen komplizierteres Wahlsystem raus. Wir haben dann noch andere Aufträge, neue Gewalten. Wir schlagen zum Beispiel eine Ernennungsbehörde vor, wie sie im alten China auch schon gang und gäbe war. Da kann man sehr gut nachlesen in den Schriften von Sun Yat-sen. Sind da sehr... Ja, das ist eine richtige Person, das ist keine Fake-Person, nur um das mal, also Sun Yat-sen, der war der Begründer der Kuomintang-Bewegung und hat auch in Europa studiert gehabt, er hat durchaus profunde Überlegungen zur Staatstheorie angestellt, aber gut, das nur mal zur Seite. Also jedenfalls, da würden wir eben auch mal solche Dogmen, die bereits bestehen, durchaus mal vorschlagen, kreativ und vielleicht auch mit Blickwinkeln aus anderen Kulturen zu überdenken. So. Ah ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt einfach so ausgesagt. Also eine Ernennungsbehörde, die wäre sozusagen zuständig dafür, alle Amtsträger eben zu ernennen. Und auch demzufolge Beförderungen innerhalb von Behörden durchzuführen. Denn derzeit finden ja Entscheidungen der Verwaltung, also wo die Verwaltung einen Entscheidungsspielraum hat, der wird ja von den einzelnen Beamten immer in einer solchen Weise ausgeübt, dass er ihrer Karriere förderlich ist. Und diese Karriere wird letztendlich durch politische Einfluss, also durch die Parteien, wenn man zum Beispiel, wir kommen aus Bayern, also wenn man da irgendwie Karriere machen will in der Verwaltung, da muss man halt sich so verhalten, wie es der CSU passt, sonst kommt man da nicht weiter. Wenn man jetzt solche Ernennungen auslagert auf eine unabhängige Behörde, dann werden also die Entscheidungen der Amtsträger wirklich nur noch durch die tatsächlich, wie es auch vorgesehen ist, Weisungsbefugnis ihrer Vorgesetzten determiniert und nicht dadurch noch indirekt durch einen zusätzlichen Druck, sich eben konform einer bestimmten Politik zu verhalten. Dasselbe gilt natürlich auch für die Richterschaft. Auch also die Unabhängigkeit der deutschen Richterschaft wird oftmals kritisiert. Diese Richterwahlausschüsse, die hier in Deutschland eben Richter ernennen, sind eben auch sehr stark von der Parteipolitik durchdrängt. Und deshalb gibt es eben gerade auch in den unteren Gerichten eben nicht immer sinnvolle Entscheidungen und auf einer vernünftigen Entscheidung, sondern eben Entscheidungen, wie sie die Parteipolitik und wie sie die eigene Karriere dann eben diktiert. Wenn man so etwas auslagert, kann man diese informellen Druckmechanismen eben weitgehend ausschalten.
Also der nächste Punkt, da darf ich jetzt ein bisschen was dazu sagen, ist das Sozialsystem. Bis jetzt ist es ja so, wir haben ein staatlich vorgegebenes Leitbild, wie wir hier stehen haben, das Beitragen des Staatsbürgers. Das heißt, man geht davon aus, jeder Staatsbürger will irgendwie arbeiten und er will da mitmachen und er will halt das, ja, sein Leben so gestalten, dass das alles so schön zusammenläuft. Und man hat jetzt eben die Freiheit zu arbeiten, man träumt irgendwie von Vollbeschäftigung. Das sind so Sachen, die wir jetzt halt herausstellen wollten. Aber was wir sagen ist, naja, es wäre eigentlich möglich, das haben wir vorhin auch schon gehört, warum träumen wir denn nicht vom voraussetzungslosen Bürgergeld? Das hat in der Keynote heute ist das auch vorgekommen, das hat uns besonders gut gefallen. Das ist ja was, das könnten wir uns leisten. Jeder Bürger kriegt das gleiche Geld zuerst mal und dann kann er damit anfangen, was er will. Jetzt ist das natürlich, das kann sehr kritisch werden, wenn man ihnen wirklich das Geld auszahlt, dann hauen die das auf den Kopf und dann liegen die auf der Straße rum und sterben, weil sie nichts mehr zu essen kaufen können oder sowas. Deswegen sollte man sich überlegen, ob man dieses Geld dann, ob man bestimmten Leuten eben auch freistellt, ein freiwilliges spartanisches Leben zu führen. Und für dieses spartanische Leben träumen wir von Tempeln. Nein, also es soll kein katholisches Kloster sein, sondern wir möchten da gerne halt so Kulturzentren einrichten. Also die können da mitmachen, das wird halt gemeinschaftlich entschieden. So ein bisschen wie in der autonomen Szene, muss ich sagen. Aber, ja, willst du was? Ja, also man muss halt über die Ausstattung muss man dann reden, aber ich glaube nicht, dass jeder seinen eigenen Laptop mitbekommt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da dann halt so Computerräume gibt, wo die sich dann auch aufhalten können und ich finde das eine ganz sympathische Vorstellung, vor allem sind es halt auch Bauprojekte, die man betreiben kann. Das ist ja was jetzigen Staaten auch ein bisschen zur Identifikation fehlt. Früher hatte man da irgendwie so, also ich meine, Pharaonen haben Pyramiden gebaut und die Leute waren vielleicht nicht besonders glücklich, dass sie da mitbauen mussten. Aber ja, also das möchte ich jetzt nicht, da kann ich mich natürlich nicht drüber urteilen, wie glücklich die damit waren, ja. Also
so zentralisiert, da haben wir einen Bereich, wo wir die Mittellosen dann unterbringen können.
Ich zwinge die ja nicht dahin zu gehen, also ich pfeiche die da nicht ein.
Darf ich ganz kurz? Ja? Also, wie gesagt, das ist ja nur eine Kurzvorstellung. Das Tempelkonzept geht schon noch etwas weiter, als dort nur die Mittellosen unterzubringen. Sondern wir würden. Ja, gut. Also wir würden in diesen Tempeln auch alle, also nicht alle, aber doch grundsätzlich Kultureinrichtungen zentrieren. Also das wären dann gleichzeitig Universitäten, das wäre der Campus, dort würden die Studenten sein, dort wären auch Bibliotheken, Theater.
Gemeinschaftsleben findet da statt, einfach.
Ich meine, dass diese Tempel das andere Wichtige wäre, diese Tempel wären eben auch von der Baustil her die Prunkbauten des Staates und nicht wie bisher eben Regierungsgebäude. Ich meine, dass das ein Managementproblem darstellt, zu verhindern, dass die ein Ghetto werden, das ist ganz klar und das muss man im Detail sehen, ob das funktioniert oder nicht. Vielleicht wird es ein totales Desaster, das muss man zugeben. Aber warum sollte man das nicht mal probieren? Wie wir auf die Idee gekommen sind, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber in Amritsar gibt es den Goldenen Tempel. Das ist dort natürlich eine hinduistische religiöse Einrichtung. Und die haben dort ein ähnliches System. Da kann jeder hingehen, kann so lange bleiben, wie er will. Es wird natürlich... Und er muss sich dann allerdings einigermaßen konform zu den dortigen Standards verhalten, aber er wird verköstigt, er kann dort bleiben, wie er will. Dort herrscht eine ganz tolle Atmosphäre, also auch touristisch kann man das durchaus mal empfehlen.
Eine Empfehlung für den nächsten Sommer oder vielleicht den Winter. Ja, und eben, ja, ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, das ist ja jetzt in der Diskussion schon rausgekommen. Man kann so ein freiwilliges Leben dort führen, das basiert natürlich alles auf Freiwilligkeit. Ja, aber du wolltest noch was sagen. Du befürchtest, dass sich da Eliten bilden in diesen Einrichtungen? Ja, ich glaube, also da findet halt auch Durchmischung statt einfach. Ja, also wenn ja, aber also natürlich ist es so, wenn ja, zum Beispiel, also dann würden aber die Tempel auch viel höhere Standards bilden. Wenn natürlich wir alles durch Roboter erledigen lassen können, dann stellen wir natürlich Güter im hohen Maße her mit viel weniger Einsatz, was normalerweise dazu führen würde, dass man sagt, naja, dann zahlt man ein höheres Bürgergeld. Aber das Bürgergeld wollen wir halt gerade mit diesen Tempeln kompensieren auch. Ja. Ja, ich glaube, ich verstehe es nicht ganz. Ich muss mal meinen Kollegen fragen. Ja. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also da bin ich leider kein Fachmann dafür. Das ist ja gleich. Ich habe die Frage gesehen. Ich sehe, dass das einfach dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen den Werten und dem was die Funktion, die Geld ausführt. Da hatten wir auch Vorträge hier, oder das ist auch angesprochen worden hier schon. Ah, okay. Aber also das Geld, das hier ist. Das soll natürlich, das ist schon in gewisser Weise entkoppelt von der Arbeit. Aber also wie stark das ist und wie die ganzen Ausprägungen das sind und die Folgen, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt dazu äußern müssen. Das geht dann weiter. Ja. 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 Ja, vielleicht hast du nachher noch Zeit, das interessiert mich nämlich noch auch, aber ich muss jetzt hier auch weitermachen. Also ich nehme jetzt noch die zwei Fragen dahinter, dann muss ich aber auch mit den Folien weitergehen. Erst da hinten weiter außen und dann, also erst in weiß, dann in schwarz. Ein bisschen lauter bitte, ich höre das kaum. Ja, ich meine, also das ist natürlich eine Frage des Marktes, wie sich so ein Preis einstellt. Was die Leute, das Brot wird kosten, was die Leute dann im Endeffekt bereit sind, dafür zu zahlen. Ja. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es eine staatliche Stelle sein muss. Und
Ich glaube, dazu kommt es aus einem ganz einfachen Grund nicht, weil es ist sicherlich so, es würden viele Leute in diese Tempel gehen, die das vielleicht gar nicht müssten. Aber ich denke, die meisten Leute würden da nicht hingehen wollen. Wenn ich mir jetzt so die Gesellschaft anschaue, dann ist es nicht das Ziel der meisten Leute, sich irgendwie kreativ zu verwirklichen, sondern die wollen sich ihren iPod kaufen oder was weiß ich, ihren Flachbildschirmfernseher. Und diese Bedürfnisse würden ja in den Tempeln gar nicht befriedigt werden. Also wenn ich die erfüllen muss oder möchte, dann muss ich immer noch Arbeiten geben und deshalb würde ein Marktpreissystem in weiten Teilen weiterhin so funktionieren wie bisher. Also nur durch die Einführung dieses Tempelplanes wird ganz sicherlich die Marktwirtschaft nicht ausgehebelt. Da denke ich, braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Okay, dann da hinten noch. Ja. Ah, danke schön.
Diese ganzen Systeme basieren ja irgendwo auf einem System, welches grundsätzlich darauf hinausläuft, dass einige eben nicht arbeiten und ihre Bedürfnisse mit vom Rest der Gesellschaft, wie auch immer, entweder durch Maschinen oder sonst was gedeckt werden. Aber die Frage ist, habt ihr denn irgendein gutes Konzept, wie man jetzt zum Beispiel nicht einige wenige Idealisten, sondern wirklich so die breite Masse der Gesellschaft davon überzeugen könnte, so ein System zu unterstützen, wirklich mit ihrem Geld. Ich meine, im Augenblick ist es ja so, dass unser Sozialsystem mehr oder weniger auf der Idee an den einzelnen Bundesbürger letzten Endes gebracht wird, dass über jeden dieses Damoklesschwert hängt, es könnte euch auch passieren. Ihr könnt auch in eine Situation kommen, wo ihr darauf angewiesen seid, dass die Gesellschaft für euch zahlt. Aber wie würdet ihr das zum Beispiel bei diesem System, was hier vorgeschlagen wird, machen?
Naja, die Leute müssen sich das System halt anschauen, was wir bieten und sagen, ist das besser als das, was wir jetzt geboten bekommen. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, naja, wenn ich wirklich abstürze, dann werde ich vielleicht von einem sozialen Netz aufgefangen, was aber auch nicht unbedingt funktionieren muss. Und dann, wenn man sich das hier anschaut, da habe ich auf jeden Fall die Sicherheit, dass ich diese Tempel habe. Also ich habe auch Langzeit ohne jegliche Voraussetzungen. Das kann durchaus attraktiv sein für eine breite Bevölkerungsschicht. Aber ich bin, habe ich hier das Kabel erst noch rausgezogen. Also das sind natürlich alles Sachen, die eine Gemeinschaft für sich entscheiden muss. Also das sind Grundsatzentscheidungen, die ein Volk treffen muss, wenn man einen Staat baut. Und das ist ja auch ein Vorschlag von uns, zu sagen, wenn man sich mal überlegt, wie könnte man einen neuen Staat ausformen, was würde man da reinnehmen und kann man unseren Staat vielleicht dahin umbauen? Und das sind nur Konzepte, die wir vorschlagen und keine Fragen, von denen wir sagen, ja, so muss es sein. Ja, wolltest du noch? Ohne Mikro, ja, von mir aus. Ich wiederhole die Frage dann einfach. Ja, ich bestreite ja nicht, dass da auch Output entsteht bei diesen Tempeln. Also diese Tempel, die sind ja dadurch schon produktiv, dass sie eben Heim bieten und da eben Kultur angeboten wird. Also, aber war da jetzt noch eine Frage oder ist das mehr ein Statement? Ja. Okay, gut. Ja, okay.
Bitte. Ich hatte doch vor allen Dingen auch einen Kommentar zu dir allgemein. Die Leute im Tempel, die müssen ja noch nicht von der gesamten Gesellschaft quasi schmarotzen oder so gemacht werden. Die Leute wollen ja auch was tun, die können sich ja auch selbst versorgen, die müssen ja jetzt nicht an irgendwelche globalen monetären Strukturen angebunden sein, die können sich ja im Kleinen auch einfach selbst versorgen und dadurch hängen sie nicht am Tropf der Gesellschaft und wie gesagt, liefern halt vielleicht Output, der vielleicht gar nicht mal im globalen Geld bemessen wird, sondern einfach in anderen Dingen.
Ja, und Schmarotzen ist auch insofern nicht möglich, als das natürlich nur eine Umsetzung wieder dieses Bürgergeldes ist. Und Bürgergeld bemisst sich ja dadurch, was der Staat irgendwie an Mehrwert schafft. Und wenn alle Leute sich plötzlich entschließen, in Tempeln zu leben und nicht mehr zu arbeiten, dann ist natürlich das große Problem, dass der Staat dann nichts mehr schafft. Und wenn dann kein Geld mehr da ist, dann kann man da auch keinen Standard in diesen Tempeln mehr behalten. Also das ist halt ein System, in dem sich ein dynamisches Gleichgewicht einstellen wird. Ja, also natürlich darf das bei uns auch, wir nehmen das Thema nicht weg. Also ich habe das jetzt als Angriff empfunden, dass wir den Leuten den Mehrwert, den sie erwirtschaften, wegnehmen würden. Ist das so gemeint gewesen? Ja, okay. Ja, okay, machen wir mal weiter. Ah, genau, da kommen wir zu einem weiteren sehr delikaten Thema, die Menschenrechte. Also die Menschenrechte, wie wir sie jetzt haben, die berufen sich, also da geht es darum, dass man sich auf ein Naturrecht beruft. Man sagt, naja, man hat diesen Menschen und der Mensch ist was Besonderes. Das fangen wir schon mal an, dass das einen speziellen Spezizismus gibt. Also warum soll denn gerade der Mensch was Besonderes sein? Wenn wir jetzt plötzlich eine andere intelligente Lebensform haben, die gewisse Sachen kann, warum geben wir denn nicht dieselben Rechte? Ach so, ja, hallo! Und noch dazu kommt eine unklare Begriffslage, Recht auf Leben, Würde des Menschen. Das sind so Sachen, die einen großen Spielraum an Definitionen beinhalten. Was ist denn jetzt das Recht auf Leben? Wiefern trifft das mit Abtreibung zusammen? Würde des Menschen, ja, was bedeutet es denn, dass ich da eine Würde habe? Und da muss man klare Begriffe schaffen, sind wir der Meinung. Und deswegen haben wir eine Personentheorie. Wir sagen, Rechte gestehen wir denjenigen zu, der sich zu einer Person erklärt. Das heißt, ich muss zu einem gewissen Grad fähig sein zu erklären, dass ich eine Person bin, dass ich mit anderen interagieren möchte, dass ich Ansprüche habe. Und wenn ich das können vielleicht nicht nur Menschen, das können, also jetzt geben, ich glaube nicht, dass sich demnächst irgendwelche intelligenten Lebewesen plötzlich auf der Erde entwickeln. Aber was natürlich sein kann, ist, dass da Menschen, ich sehe schon die Lacher, also okay. Aber es kann natürlich sein, dass das von der Maschinenseite aus passiert. Also künstliche Intelligenz ist ja ein Thema, das auch in Mode ist. Und wenn da kann es durchaus passieren, dass es da Intelligenzen gibt, die sich selbst erklären können. Und warum sollte ich denen dann nicht die gleichen Rechte zugestehen wie jedem anderen Menschen auch? Und sofort. Und dann ist die Frage, was ist denn das Grundrecht? Ich möchte, wenn ich jetzt Menschen habe, die interagieren, brauche ich eine Basis, auf der sie sagen, naja, was für Ansprüche habe ich denn gegeneinander? Und wir sagen, wir sollten das Eigentum als das Grundrecht nehmen. Wir sollten sagen, wenn sich eine Person erklärt, dann bekommt die erstmal Eigentum am eigenen Körper, weil das ist irgendwie, das gehört zusammen. Eine Person und ihr Körper, die sind vermengt. Und alles, womit ich dann, was ich anpacken kann, woran ich Arbeit leisten kann, wo ich Mehrwert schaffen kann, das kann ich dann besitzen. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Haus baue oder sowas, da schaffe ich ja Mehrwert, indem ich Sachen verändere. Und dieses Eigentum und die Rechtsfolgen daraus, da muss man sich dann eben mit den Gesetzen beschaffen. Okay, jetzt war da hinten eine Frage.
Ja, ich sag's nochmal.
Ja, danke.
Was ist denn mit Menschen, die sich nicht zu Personen erklären können? Aus bestimmten Gründen, beispielsweise Behinderung oder geistigen Problemen?
Ja, also das Problem sehen wir natürlich auch. Die Frage, also grundsätzlich, ich möchte jetzt nicht, dass die Heugabeln und die Fackeln kommen. Ja? Lasst mich erstmal ausreden. Wenn sich jemand nicht erklären kann und ein Mensch ist, dann muss man natürlich sagen, naja, dann ist er ein Gegenstand nach diesem Konzept. Das ist leider drinnen. Aber die Frage ist natürlich, natürlich sehen wir ein, dass man Menschen schützen sollte. Also das ist irgendwie so ein natürlicher Reflex, dass man sagt, okay, ich möchte meine Menschen um mich herum schützen, meine Verwandten oder sowas. Gehen wir zum Beispiel mal von dem Fall der Kinder aus. Ja? Ein Kind kommt auf die Welt, das kann natürlich sich nicht gleich zur Person erklären. Aber man kann ja davon aus, also dann ist die Frage aber, wem gehört, wessen Eigentum ist dieses Kind denn? Ja, okay. Jetzt eine erste Antwort ist immer Eigentum der Eltern. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn das Eigentum der Eltern ist, dann dürften die ja anscheinend damit machen, was sie wollen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass so ein Kind, das in eine Gesellschaft hineingeboren wird, bis zur Selbsterklärung, dass er eine Person ist, Eigentum der Eltern und des Staates ist oder der Gesellschaft. Dadurch schützt man das Kind nämlich vor beidseitigem Missbrauch. Die Eltern hätten, wenn der Staat dem Kind schadet, haben die Eltern Rechtsansprüche aus dem Eigentum am Kind gegenüber dem Staat, was ja effektiv heute genauso ist. Also Kinder klagen ja nicht selbst, sondern da klagen ihre Eltern. Und umgekehrt wäre es aber genauso. Der Staat hat Anspruch, dass das Kind unversehrt bleibt gegenüber den Eltern und nimmt die dadurch auch in die Pflicht. Und in ähnlicher Weise würde es auch mit Behinderten funktionieren, oder wie du schon angesprochen hast. Jetzt weiß ich nicht, wer hier zuerst dran war. Ich gehe jetzt mal von hinten nach vorne durch. Tut mir leid, ich möchte dich da nicht diskriminieren.
Also diese Gleichstellung von Maschinen und Menschen finde ich ja super spannend. Nach dieser Personentheorie Habe ich aber ganz doll Probleme, also diesen Erklärstatus, also dass das einen zur Person macht, mit schlafenden Menschen und kaputten Computern in Einklang zu bringen.
Naja, also.
Oder Bildschirmschoner, wenn der läuft.
Ja, ja, also ich wollte gerade sagen, kaputte Computer können sich ja sicherlich nicht mehr erklären. Das ist ja wie tot, würde ich meinen. Aber ich gehe ja nicht davon aus, dass man sich ständig erklären muss dem anderen gegenüber, sondern das Erklären findet halt statt. Und dann gehe ich ja davon aus, dass ich in eine Gesellschaft aufgenommen werde, die mich als gleichwertig akzeptiert. Also ich meine, da muss man halt auch wachen.
Also, willst du auch was sagen? Ganz kurz, dazu, ich denke, man muss sich mal anschauen, wie funktioniert es denn jetzt, was wir juristische Personen nennen. Also da haben wir ja auch einen ganzen Haufen davon. Und letztendlich würden wir jede Person so ähnlich behandeln, wie man jetzt eine juristische Person behandelt. Also diese Person hat, also als Person hat die zunächst einmal kein Äquivalent in der realen Welt, sondern das ist nur eine Fiktion. Von dieser Fiktion gehen wir alle aus. Also man würde sozusagen, wenn man sich zur Person erklärt, eben so eine Fiktion schaffen. Und diese existiert dann natürlich auch als Fiktion unabhängig von irgendwelchen Zuständen in der realen Welt weiter. Auf derselben Art und Weise könnte man dann zum Beispiel die Testierfreiheit erhalten, in einer ähnlichen Form, wie sie jetzt ist. Oder man könnte eben eine Stiftung gründen. Man könnte sich nach seinem Tod in eine Stiftung umwandeln. Und so würde das natürlich... Ja, selbstverständlich. Also das geht ja jetzt auch alles. Das sind bloß etwas andere rechtliche Instrumente, die wir vorschlagen, um das zu fundieren. Und diese rechtlichen Instrumente hätten den Vorteil, dass sie weniger komplizierte Ausnahmeregelungen haben, sondern sich schon aus der Theorie selbst erklären. Man kann das vielleicht sehr gut vergleichen mit der Theorie der Paradigmenwechsel in der Wissenschaftstheorie. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Übergang von der Newtonschen Physik in die relativistische Physik, oder wenn man sich anschaut, den Übergang von dem, dem geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild. Man hat also zunächst mal aus durchaus vernünftigen Beobachtungen seiner Umwelt angefangen zu sagen, die Erde ist der Mittelpunkt der Welt. Dann hat man immer bessere Methoden gehabt, man hat immer neue Probleme gehabt, man hat ins Weltall geschaut und hat gesagt, damit können wir die Bewegung der Planeten nicht erklären, wenn die einfach nur in Kreisform um die Erde gehen. Aber wir wollen jetzt erst einmal daran festhalten, dass sie das tun. Also machen wir jetzt Ausnahmeregelungen. Wir bilden so weitere Epizykel aus und das funktioniert alles. Man kann dadurch die Planetenbewegungen erklären, aber das wird unglaublich kompliziert. Man hat immer mehr Ausnahmen und man verliert eigentlich vollkommen die Fähigkeit, sich wirklich kreativ zu denken und Neues zu tun. Und irgendwann wird es dann halt so schlimm, dass man sagt, wir müssen jetzt mit etwas ganz Neuem anfangen. Wir sagen jetzt, wir schauen jetzt, dass die Sonne das Zentrum des Sonnensystems ist und nicht die Erde. Und dann hat man plötzlich ein paar ganz andere Gleichungen. Und die funktionieren, die erklären das Ganze viel einfacher und viel besser. Und dann kann man was ganz Neues machen. Und so ähnlich verstehen wir das hier auch.
Okay, jetzt, ich fange erst da hinten an, dann kommst du. Du und... fangen von hinten an, dann kann man das Mikro einmal durchgeben lassen. Du hast halt Pech, dass du ganz vorne sitzt.
Ich sehe hier ein ganz zentrales Problem. Wie willst du dieses Erklären definieren? Ich meine, offensichtlich... ist es so, dass wir im Augenblick beim Menschen noch diesen kleinen Vorteil haben, dass wir nicht vollständig wissen, wie das Gehirn funktioniert. Also es ist halt ein gewisser Blackbox-Status, der uns es eben nicht zulässig macht, das vollständig zu kartieren, vom einfachen elektrischen Puls aus, den wir mehr oder weniger verstehen, rauf zu der Erklärung, ich bin eine Person. Aber was wäre denn jetzt, wenn wir zum Beispiel im Falle einer Maschine würden wir wahrscheinlich... Und würde sie noch so kompliziert werden, würden wir von vorn bis hinten genau wissen, was passiert, wie diese Erklärung zustande kommt. Und wo würden wir da einen Strich ziehen wollen zu weil 1 printf, ich bin eine Person?
Also das ist jetzt auch wieder nur ein Vorschlag, der ist nicht endgültig gemeint, aber ich würde sagen, man könnte doch einfach so einen Turing-Test durchführen. Ich denke, das ist hier vielleicht einigen ein Begriff, was das ist, oder?
Ja, ja.
Also und damit hat man dann schon ein einigermaßen vernünftiges Kriterium. Jetzt mal nur so wieder ein Vorschlag.
Also Ununterscheidbarkeit vom Menschen, aber das ist dann wieder Spezifizismus, bloß ein bisschen komplizierter formuliert.
Es geht ja hier nicht um die Ununterscheidbarkeit vom Menschen, weil man würde ja nicht irgendeinen Menschen nehmen, sondern man würde, also ich meine auch beim Turing-Test unterscheidest du ja zwischen einem Menschen, aber den definierst du ja als jemanden, der schon in einer bestimmten Weise kommunizieren kann. Und dieses wäre eben hier eine bestimmte Weise, die sich auf die Äußerung solcher rechtlicher, philosophischer Probleme eben bezieht.
Ja, aber letzten Endes ist das trotzdem eine Sonderform von Spezifizismus. Wir geben praktisch eine Kommunikationsform vor, die aus einer bestimmten Spezies erwächst und sagen, dass alles, was sich in irgendeiner Form genauso verhält wie unsere Spezies, von uns diese Rechte gewährt bekommt.
Ja, aber die Rechte muss es ja sowieso von uns gewährt bekommen, wenn es bei uns in der Gesellschaft Mitglied werden will. Das ist es ja.
Dann kannst du auch nicht sagen, das ist kein Spezifizismus mehr.
Nein, nein, ich sage nur, dass noch 10 Minuten, oh Gott, wir sagen Spezizismus, dass wir halt jetzt davon ausgehen, dass man überhaupt keinen anderen diese Rechte gewähren muss. Aber wir sagen, diese Rechte müsste man durchaus jemanden gewähren, Sachen gewähren, die sich als gesellschaftliche Mitglieder durchsetzen könnten. Und insofern, wir sind natürlich alle Menschen, das heißt, wir müssen das vom menschlichen Standpunkt aus machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das von einem Standpunkt abseits des Menschen machen sollte. Das ist mir leider nicht möglich. Okay. Ja, möchte jetzt noch jemand was sagen? Also,
ja, ich.
Gut, bitte.
Und zwar, also ich persönlich denke, das Gute an den Menschenrechten ist, dass sie mir niemand aberkennen kann. Aber in dieser Personentheorie kann mir jemand schon aberkennen, dass ich eine Person bin. Und das, finde ich, ist halt sehr gefährlich. Und vor allem, wenn man halt so eine Art Zweiklassenrecht macht für verschiedene Arten von Personen und Menschen, also Menschen, die keine Personen sind, dann ist es ja automatisch so, dass die Menschen, die Personen sind, definieren können, was für Rechte Menschen haben, die aber keine Personen sind. Und das, finde ich, ist sehr gefährlich. Da sehe ich halt den Vorteil gegenüber Menschenrechten, die universal für alle Menschen gelten, egal ob sie sich in keiner Form artikulieren können, aber trotzdem noch in irgendeiner Weise Gehirnströme haben oder nicht. Und ich glaube auch so, dass so eine Argumentation, dass einfach eine Vereinfachung stattfindet durch diese Personentheorie, also so ein Utilitarismus finde ich extrem gefährlich, muss ich mal sagen. Und ich denke, dass man allein mit diesem Vereinfachungsargument, wenn es um Grundrechte, Menschenrechte geht, finde ich, nicht wirklich arbeiten sollte. Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass dieses, hier ist mein Kreis und da ist der Kreis des anderen und wenn ich den überschreite, dann tue ich dem weh und das sollte ich nicht machen. Und solche Sachen finde ich halt, da kann man für mich nicht drüber diskutieren. Also ich finde so ein Kantscher Imperativ, das ist so mein Glaube, muss ich sagen. Und da kann man auch nicht, finde ich, in kleinen föderalen Staaten das nochmal ausdiskutieren und sagen, okay, in unserem Staat können vielleicht Ausländer abgeknallt werden, finden wir alle gut, sagen wir alle toll, wer das nicht findet, kann ja gehen. Also so ein übertriebener Föderalismus oder so ein ja, Kleinstaatentum, wie du das vorstellst, finde ich also echt gefährlich, muss ich sagen, weil das, also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nicht so einen Glauben an den Menschen, dass es in jedem Staat halt super funktionieren würde. Und allein so dieses soziale Problem, also wir haben gerade so eine Sozialgemeinschaft und wenn das halt zum Beispiel ein Staat beschließt, dass er halt irgendwie, weiß ich nicht, gewisse Leute nicht drin haben will, dann...
Du sagst, du glaubst nicht so an den Menschen, aber was ist denn, wenn heute ein Staat beschließt, dass er nicht mehr an die Menschenrechte glauben will? Also dann ist es doch genauso. Wer, ja, wer zwingt denn die Staaten dazu, an den Menschenrechten festzuhalten?
Niemand zwingt sie dazu.
Ja, eben.
Aber es wäre schön, wenn, glaube ich.
Ja.
Und ich denke, es ist noch viel perfider als das, weil auch die Menschenrechte müssen interpretiert werden. Also gerade das, was wir zum Beispiel in Artikel 1 des Grundgesetzes haben, die Würde des Menschen, das ist also prima facie zumindest für mich nicht verständlich, was damit gemeint ist. Da kann ich alle möglichen Dinge reininterpretieren. Ich kann ohne Probleme sagen, dass es würdelos ist, ein behindertes Leben zu formulieren. Und dafür kann ich dir einen ganzen Haufen gute Argumente bringen. Und ich kann wahrscheinlich sogar Argumente finden, dass es irgendwie würdelos ist, wie so ein Sinti und Roma zu leben und ich deshalb gegen diese Leute vorgehen darf und ihnen irgendwelche Vorschriften machen darf. Ähnlicherweise ist es ja jetzt zum Beispiel auch, also das ist ein bisschen...
Nein, das ist in einem anderen Artikel, dass niemand aufgrund von Behinderung oder Herkunft oder anderweitigen diskriminiert werden kann. Also so ganz einfach, wie du das darstellst, ist es wirklich nicht. Das ist stark vereinfacht und naja, zum Teil halt auch nicht ganz richtig.
Naja, trotzdem ist es aber so, dass diese Menschenrechte immer auslegungsbedürftig sind.
Ja, natürlich. Also das Telekommunikationsgesetz ist anscheinend auslegungsbedürftig, aber weiß ich nicht... Ich finde, für mich ist es deutlich, klar, aber...
Ja. Lassen wir mal so. Können wir das erstmal so stehen lassen noch? Oder? Was gibt's denn noch? Ja, eben deswegen wollte ich auch gerade noch weiter, ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, befürchte ich. Fünf Minuten. Sieben, nachdem nach der Uhr da hinten. Ich gehe jetzt mal kurz noch weiter. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Vielleicht musst du da noch mit Immaterialgüter, das ist noch was, was wir sagen wollten. Es gibt Immaterialgüter, da fassen wir sowas wie geistiges Eigentum und Persönlichkeitsrechte drunter. Geistiges Eigentum, da herrscht ja hier schon eine relativ einhellige Meinung vor, befürchte ich auch. Die teilen wir, Gott sei Dank. Also wir sagen geistiges Eigentum, da werden einzelnen Menschen Monopolrechte gewährt, zur Fortschrittsförderung und nach dem Motto gerechter Lohn für gerechte Arbeit. Wenn man sagt, ja, irgendwo gibt es doch da vielleicht eine Idee von Gerechtigkeit, wenn ich jemanden, der ein Lied schreibt und das dann singt, dass ich dem da Rechte dran gebe. Aber wir sagen eben, so ein Konstrukt ist nicht vernünftig herleitbar. Das passt irgendwie nicht in unseren theoretischen Rahmen. Wir sagen auch, dass es aber alternative Methoden gibt zu dieser Fortschrittsförderung, wie sie da oben erwähnt wird. Ja.
Also ich glaube, ein bisschen mehr müsste man noch zu der theoretischen Herleitbar. Die passt nicht nur in unseren theoretischen Rahmen. Ich denke, so etwas ist grundsätzlich nicht herleitbar. Ich meine, es wurde ja auch schon Kant erwähnt und letztendlich basiert jede Idee des Eigentums darauf, dass man Wegnahmen verbietet oder Wegnahmen unterbindet, dass jemand ein exklusives Anrecht auf etwas hat und wenn jemand anders darauf zugreift, dann habe ich zwangsläufig weniger, als ich vorher hatte. Und genau diese Konstellation ist natürlich bei dem geistigen Eigentum einfach nicht gegeben. Also wenn jemand irgendeine Idee hat, kopiert, die ich habe, dann habe ich danach immer noch genauso viel, wie ich vorher hatte. Und deshalb kann man diese Eigentumsrechte nicht einfach irgendwie analog anwenden auf Ideen. Das ist gut. Und ähnlich sieht es jetzt mit den Persönlichkeitsrechten aus. Also unsere ursprüngliche These war ja, dass man nicht fordern kann, zum Beispiel, dass es Persönlichkeitsrechte geben sollte, aus denen sich ja dann wiederum solche Dinge herleiten, wie das Recht auf die Entschuldigung, dass sich solche Dinge wie auf das Recht der informationellen Selbstbestimmung herleiten kann. Aber wenn ich eben so etwas behaupte, auch diese Persönlichkeitsrechte haben letztendlich eine ähnliche Wurzel und eine ähnliche Argumentationsstruktur wie die geistigen Eigentumsrechte. Ich behaupte, wenn mir jemand irgendwelche Daten über mich verbreitet oder vielleicht sogar falsche Informationen überbreitet, mir übel nachredet, mich verleumdet oder so etwas, dann nimmt er mir fundamental nichts weg. Er nimmt mir nur er beschädigt nur mein Geschäftsmodell, er beschränkt meine Möglichkeiten zur sozialen Interaktion mit anderen. Und das ist eine fundamental andere Sache, die kann man nicht einfach so mit irgendwelchen Grundrechten schützen. Weil da, um so etwas mit Grundrechten zu schützen, muss ich immer auch massiv in den Freiheitsraum von den anderen, die dann in meine Privatsphäre eingreifen, muss ich in deren Rechte eingreifen. Und das hat, wenn ich damit anfange, dann dann komme ich automatisch in einen Überwachungsstaat. Um so etwas wie Persönlichkeitsrechte durchzusetzen, muss ich ein ganz massives Überwachungssystem einführen, weil ja eben Daten so leicht zu kopieren sind und so leicht zu handhaben und so leicht zu verteilen sind. Und also das ist jetzt mal ein praktisches Argument dafür. Aber wie gesagt, der grundsätzliche Punkt ist der, dass letztendlich die Rechte auf Verfügungsgewalten über bestimmte letztendlich sachlich existierende Objekte basieren. Und es lässt sich nicht einfach auf immaterielle Werte, auf solche sozialen Werte übertragen. Da kommt man dann zwangsläufig in Probleme und in Widersprüche und eben in praktische, in solche praktischen Dinge wie eben totalitären Überwachungswahn. Also das ist hier unsere, ja. Wie gesagt, wir sind hier natürlich jetzt etwas. Dann wollten wir zur Informationsfreiheit. Aber da würde ich jetzt dann wirklich auf den Workshop verweisen, weil da haben wir jetzt dann wirklich keine Zeit mehr, das irgendwas dazu zu sagen. Das wird dann ja alles nur völlig unverständlich. Dann wollten wir eben noch einmal darauf zurück, dass man letztendlich vieles von dem, was wir gesagt haben, unter einer speziellen Perspektive besser verstehen kann, als es vielleicht jetzt zu verstehen ist. Nämlich alle diese Dinge wie die Menschenrechte, auch wie geistigen Eigentum, das basiert oftmals auf der Vorstellung, dass es irgendwie ein natürliches, schon vor dem Menschen, schon vor dem Einzelnen bestehendes Gesetz gibt, das in sich selbst, aus sich selbst heraus begründet ist, wie zum Beispiel auch so ein Kantscher moralischer Imperativ, der würde darunter sicher fallen. Ich weiß nicht, da kommen jetzt gleich wieder die Fragen. Wir sagen aber, man man sollte die Gesellschaft nur auf Eigengesetzen aufbauen. Also man sollte akzeptieren, dass es für diese Gesetze letztendlich keine letztendliche allgemein verbindliche richtig und falsch Begründung gibt, sondern das sind alles Dinge, die immer in einem Kontext von nützlich und nicht nützlich und von für mich selbst hilfreich oder nicht stehen. Ja, ich glaube, diese einzelnen Punkte, da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, darauf einzugehen. Ja, Frage vielleicht noch.
Du kennst doch bestimmt von Rawls dieses System oder dieses Prinzip des Schleiers der Unwissenheit. Was hältst du denn von diesem Gerechtigkeitskonzept?
Ja, also das ist ja nun eindeutig, also das wird ja oftmals verstanden als eine Fortführung des kategorischen Imperativs. Also ich weiß nicht, muss ich das hier erklären, Schleier der Unwissenheit von
Rawls? Also die Idee ist halt, dass eine Situation denkbar wäre, in der jeder nicht weiß, in welche Position er in die Gesellschaft kommt. Er weiß nicht, ob er Mann oder Frau ist, dementsprechend wird er natürlich nicht für eine Diskriminierung von Mann oder Frau stimmen, der ja selber nicht weiß, was er jetzt wird. Er weiß nicht, ob er jung oder alt wird oder krank oder gesund.
Darf ich ganz kurz, ich glaube, ich kann es etwas schneller zusammenfassen. Also dieser Schleier der Unwissenheit ist ein theoretisches Konstrukt, wie man Gesetze oder wie man gesellschaftliche Normen ausverhandeln kann zwischen den Leuten. Und dabei wird eben angenommen, wie du gesagt hast, dass niemand etwas über seine persönliche, über seine spezifische Person weiß, während ausverhandelt wird, wie die gesellschaftlichen Normen sein sollen. Und das hat natürlich vieles für sich. Aber erstens gibt es so eine Situation de facto ja nun mal nicht. Und sie sich vorzustellen, ist äußerst schwierig. Und ich meine, das Rawls-Buch ist ein ganz schöner Schinken und da kann man sehr lange drüber reden. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich, weil die Nächsten kommen rein, keine Zeit mehr dafür. Aber
und zweitens spielen die Leute auch Lotto, sollte man dazu sagen.
Ja, das ist zum Beispiel eines der Argumente da. Gut, da kann man jetzt natürlich dann sagen, die meisten Leute sind risikoavers, aber naja. Also, wie gesagt, wir haben dann jetzt noch den Workshop, insofern gehen wir darüber, da können wir dann gerne weiter diskutieren über solche Themen.
Also, ihr könnt uns gerne folgen, vielleicht findet ja der ein oder andere den Weg.